Gut, also ich finde das ein sehr schön gewähltes Thema für die Hannah-Arendt-Tage. Hannah Arendt ist ja unter anderem bekannt für ihr Wort von der Banalität des Bösen. Und eine Art und Weise, wie man das verstehen kann, ist, wie man eben mit relativ wenig Bosheit relativ viel Schlimmes in die Welt setzen kann. Und da ist gerade dieses Thema Weltarmut oder Welthunger durch Weltwirtschaft besonders bezeichnend, dass wir also heute kaum eine wirklich große Bosheit finden und trotzdem unglaubliche Mangelerscheinungen, unglaubliche Armut auslösen und es kaum merken. Vor vielleicht 2000 Jahren war es ziemlich schwierig, so 2, 3 Leute umzubringen. Also um Leute ums Leben zu bringen, musste man schon Nerven haben und handfest mit diesen Leuten interagieren. Heute kann man Millionen Leute umbringen, ohne dabei auch nur irgendwie denen übel zu wollen. Einfach nur dadurch, dass man seine eigenen Zwecke verfolgt. Und das tun wir zum großen Teil. Also die Banalität des Übels oder des Bösen wäre noch besser zusammengefasst worden, wenn Sie jetzt nicht erschienen wären, sondern wenn Sie gesagt hätten, na, das ist so ein olles Drittweltthema, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Das ist ja schade, dass man in Hannover nicht über Sachen, die uns was angehen, diskutieren kann. Das haben Sie zum Glück nicht gemacht. Gut. Ich werde Ihnen mit ein paar Zahlen zunächst einmal das Armutsproblem vorführen. Und zwar zunächst, um diese These zu belegen, nämlich dass unter den bestehenden Weltwirtschaftsregeln vorhersehbarerweise die Menschenrechte der meisten Menschen nicht erfüllt sind. Und es geht dabei insbesondere um dieses am meisten verletzte, am meisten untererfüllte Menschenrecht, nämlich das auf hinreichende wirtschaftliche Sicherheit, Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und so weiter, die wirklich den meisten Menschen fehlt. Das sehen Sie im folgenden Bild, dass große Zahlen von Menschen eben unter diesen sehr schwerwiegenden Deprivationen leiden, zum Beispiel nicht genug zu essen haben, lebenswichtige Medikamente, keinen Zugang dazu haben, kein Trinkwasser, sanitäre Anlagen und so weiter. Wir müssen uns im Anschluss nochmal unterhalten über die Frage, ob die Zahl der chronisch Unterernährten irgendwie vorher schon mal über 1 Milliarde war. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal gewesen dieses Jahr im Juni, dass wir die Milliardengrenze durchbrochen haben. Die Zahlen, die ich erinnere aus den 90er und 80er Jahren, die werden jedes Jahr aufgeführt im UNDP, Human Development Report, sind eigentlich immer so um die 800 Millionen bis 900 Millionen gewesen. Also ich glaube, das ist, aber es wäre interessant, das müsste ich nachchecken über die 70er und 60er Jahre, ob das schon mal so hoch gewesen ist. Jedenfalls kontrastiert das sehr stark mit den Meldungen, die Sie von der Weltbank bekommen und auch in der Presse, wo immer wieder gute Nachrichten auftauchen, nicht? Also die Zahl der Armen sei heruntergegangen und so weiter und so weiter. Aber über diese Zahlen könnte man länger sprechen und über die Art und Weise, wie sie produziert werden. Gut, ein Drittel aller Todesfälle heute gehen auf armutsbedingte Ursachen zurück. Das ist noch schockierender vielleicht als die Statistiken, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Also von 3 Leuten, die jeden Tag sterben, ist immer einer aus armutsbedingten Ursachen. Und Sie sehen hier auch, was diese Ursachen sind. Triviale Krankheiten, die man behandeln kann, aber nicht behandelt, weil es keine Ärzte gibt und weil es keine Medikamente gibt für die Menschen in diesen armen Ländern. Wenn Sie das in Beziehung setzen zu den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, also zum Beispiel zum Zweiten Weltkrieg, sehen Sie, dass sowohl die Rate der Todesfälle als auch die Gesamtanzahl sogar den Zweiten Weltkrieg völlig in den Schatten stellt. Regierungsgewalt hat vielleicht 200 Millionen Menschen getötet im ganzen 20. Jahrhundert. Schon in den kurzen Jahren seit Ende des Kalten Krieges sind ungefähr 300 Millionen Menschen, ein bisschen mehr sogar, an Armut zugrunde gegangen. Das ist zum ersten Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sich mit einem alternativen Design, mit einer alternativen Ausformung dieser globalen Regeln vorhersehbar ein Großteil dieses Menschenrechtsdefizits vermeiden ließe. Das wird sehr oft mit dem Gegenargument beantwortet, dass ja die Tatsache, dass verschiedene Länder sich so sehr unterschiedlich entwickelt haben, eindeutig zeige, dass die Armut lokale Ursachen haben müsse. Dass es also in den Ländern selber Ursachen geben muss. Denn warum ist sie sonst in dem einen Land am Verschwinden und in dem anderen Land noch so ausgeprägt. Dieses Gegenargument, so populär es auch unter den Menschen der ersten Welt ist, ist ein Fehlschluss. Und zwar ist es zunächst mal ein Fehlschluss rein in der Logik, dadurch nämlich, dass die Tatsache, dass lokale Ursachen am Wirken sind, was natürlich das Argument tatsächlich zeigt, nicht folgt, dass globale Ursachen nicht auch eine Wirkung haben. Also ganz einfache Analogie, wenn ich unterrichte an meiner Yale University und am Ende des Semesters stellt sich dann heraus, dass manche Studenten viel besser abgeschnitten haben als andere, dann zeigt das natürlich, dass lokale Ursachen am Werk sind, dass also manche Studenten irgendwie anders sind als die anderen, denn sonst hätten sie ja alle gleich abgeschnitten. Aber es folgt daraus überhaupt nicht, dass die Qualität meines Lehrens keinen Einfluss auf den Erfolg der Studenten hat. Wäre ja absurd. Also wenn ich ein besserer Lehrer wäre, würden sich vielleicht alle besser abschneiden. Und wenn ich ein schlechterer Lehrer wäre, alle schlechter. Und wenn ich ein sexistischer Lehrer wäre, würden vielleicht meine weiblichen Studenten sagen, ach, dem hören wir jetzt nicht mehr zu. Und so weiter. Also kann es sehr wohl sein, dass unterschiedlicher Studentenerfolg auftritt und trotzdem globale Faktoren eine große Rolle spielen. Das ist natürlich beim Weltarmutsproblem ganz klar der Fall. Also die These ist nicht, dass die globale institutionelle Ordnung der einzige Kausalfaktor ist, der mit der Evolution des Armutsproblems zu tun hat, sondern dass sie ein wichtiger Kausalfaktor ist, der sich sehr stark auf die Armutsentwicklung auswirkt. Und ich will Ihnen das durch ein paar empirische Argumente wenigstens ganz kurz vorführen. Das sind erstmal einfach Beispiele unserer globalen Institutionsordnung, wo man ganz klar sieht, dass Teile dieser Ordnung so ausgeformt sind, dass sie sich eindeutig negativ auf die Entwicklung der Armut auswirken. Das ist zunächst mal Ihnen allen sehr bekannt, der Protektionismus, dass wir also trotz der großen Marktöffnung, die die Welthandelsorganisation ja der Welt versprochen hatte, immer noch darauf bestehen, unsere Landwirtschaft, unsere Textilwirtschaft und so weiter durch protektionistische Maßnahmen zu schützen und dadurch Leuten in den armen Ländern Exportmöglichkeiten wegnehmen. Und zwar zu einem Verhältnis nicht 1:1, sondern oft 30-40:1. Dass also für jeden Textiljob zum Beispiel, den wir in den USA retten, durch diese protektionistischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Subventionen, in den armen Ländern 30 oder 40 Jobs verloren gehen, weil die nicht konkurrieren können mit diesen künstlich billigen Weltpreisen, zu denen die Amerikaner und die Europäer ihre Landwirtschafts- und Textilprodukte auf den Markt werfen. Zweitens Medikamente zu Monopolpreisen. Eine große Komponente dieser wunderbaren Welthandelsorganisationsrevolution Mitte der 90er Jahre war es, dass nun auch alle Menschen in den armen Ländern für ihre Medikamente hohe Patentpreise bezahlen dürfen oder müssen, wenn sie sie überhaupt haben wollen. Das heißt also, dass jetzt 80-90% der Weltbevölkerung sich neue Medikamente nicht leisten können und dann eben an den Krankheiten, für die es nur neue Medikamente gibt oder wenn sie neue brauchen, wenn die alten nicht mehr funktionieren, was ja oft der Fall ist, dass sie dann eben daran sterben, dass sie diese Medikamente nicht bekommen können. Das ist bei AIDS ein Problem, Tuberkulosis, Malaria und so weiter. Ein dritter Punkt ist, dass viele dieser Länder, diese armen Länder, wo arme Menschen leben, wie Sie wissen, von schlechten Regierungen regiert werden, oftmals von Tyrannen, von Juntas und so weiter und so weiter. Und das beruhigt uns eigentlich oft, weil wir dann sagen, naja, das ist ja doch dann deren Schuld. Die sollen sich mal anständig regieren, wie wir auch. Und wenn sie das täten, dann ging es ihnen auch viel besser. Aber das Problem ist eben, dass sie das nicht so leicht können, denn diese Regierungen sind bewaffnet und unterdrücken die Bevölkerung. Wie kann es sein, dass ein paar Leute mit Waffen so ein Land unterdrücken können, wie das so oft passiert? Naja, sie können das tun, weil wir ihnen die Waffen liefern zum Beispiel und auch, weil wir sie anerkennen als legitime Sprecher für die Bevölkerungen, als berechtigt, uns die Ressourcen ihrer Länder zu verkaufen, uns von uns Geld zu leihen, mit uns Verträge abzuschließen und von uns Waffen zu kaufen. Und indem wir jeder Person oder Gruppe, die sich irgendwie an die Macht gebracht hat, diese Privilegien zusprechen, perpetuieren wir natürlich die Gewaltherrschaft in vielen der armen Länder und schaffen auch Anreize für Leute, die die Möglichkeit haben, die Macht gewaltsam an sich zu reißen, das auch zu tun. Für uns ist es sehr angenehm, denn uns kann es egal sein, wer dort die Macht hat. Irgendjemand, wer immer es auch sei, wird uns schon die Ressourcen verkaufen, die wir brauchen. Und den Fisch, wie wir gestern Abend gesehen haben. Aber für die Leute in den armen Ländern ist es natürlich eine Katastrophe, dass wir deren Unterdrücker anerkennen als diejenigen, die uns Ressourcen verkaufen können, denen wir Geld leihen können und so weiter und so weiter. Gut, also das Bild sieht dann so aus, dass wir, etwas komplizierter jetzt, dass wir auf zweierlei Weise oder unsere globale Wirtschaftsordnung auf zweierlei Weisen die Armut perpetuiert. Einmal direkt, zum Beispiel durch den Protektionismus und auch durch unseren Beitrag zum Klimawandel, der vor allen Dingen in den armen Ländern sehr viel Armutsverstärkung auslöst und katastrophenhafte Veränderungen im Klima und in der Landwirtschaft und so weiter auslöst. Und zweitens eben auch indirekt dadurch, dass wir nationale Institutionen, nationale Verhältnisse, die sich armutsverschärfend auswirken, befördern. Eben dadurch, dass wir zum Beispiel unterdrückerische Regimes anerkennen und unterstützen. Hier sehen Sie, wie sich in den letzten paar Jahren, in einer 12-Jahres-Periode, die globale Haushaltseinkommensverteilung verändert hat. Das ist auch ganz interessant, dass Sie mal sehen, wer eigentlich von diesen neuen Regeln, von dieser Globalisierung profitiert und wer dadurch noch weiter in den Schatten gestellt wird. Also Sie sehen hier, das sind Prozentzahlen. Das untere Viertel der Weltbevölkerung, die ärmsten Haushalte, die ein Viertel der Weltbevölkerung ausmachen, die haben jetzt gerade noch 0,92% zusammengenommen des globalen Haushaltseinkommens. Das ist also um rund 20 oder 21% nach unten gegangen. Und das sind, dass Sie sich das auch vorstellen können, so ungefähr 200 Euro. 200 Euro im Jahr pro Person. Und sogar das zweite Viertel bringt es gerade mal aufs Doppelte, 2% des globalen Haushaltseinkommens. Das dritte Viertel hat ungefähr 5,5. Und das reichste Viertel, dann die übrigen beinahe 92%. Das reichste Zwanzigstel liegt ungefähr bei der Hälfte des Welteinkommens. Und jetzt reden wir über ungefähr 55.000 Euro pro Person im Durchschnitt. Also eine riesige Kluft zwischen den 55.000 am oberen Ende und den 200 Euro am unteren Ende. Und auch interessant eben diese Veränderungen in der Einkommensverteilung. Es haben nicht viele Gruppen oder Segmente der Weltbevölkerung profitiert, sondern eigentlich nur das oberste Zwanzigstel. Die anderen 19 Zwanzigstel sind nach unten gegangen, insofern als es um ihren relativen Anteil geht. Natürlich ist das Welteinkommen gewachsen und dadurch sind alle ein bisschen nach oben gekommen, aber dieses Wachstum war eben sehr unterschiedlich verteilt, wobei das ärmste Viertel ungefähr 21% ihres Anteils verloren haben und das oberste Zwanzigstel ungefähr 11% hinzugewonnen haben. Der Zugewinn des obersten Zwanzigstel ist viel, viel mehr, als notwendig wäre, die Weltarmut zu beseitigen. Folgerung also, die bestehenden Regeln der Weltwirtschaft, so wie sie jetzt sind, verletzen massiv die Menschenrechte. Es geht vor allen Dingen darauf zurück, auf die Sachen, die ich Ihnen vorgeführt habe, die verschiedenen Teile dieser Regeln, die so ausgeformt worden sind, dass sie eben für die Armen nachteilig sind, und so ausgeformt werden könnten, dass sie sich weniger armutsverschärfend oder sogar armutsbeseitigend auswirken würden. Nun kann man sagen, dass die Menschenrechte nicht nur Ansprüche an Personen und Gruppen stellen, zum Beispiel Regierungen, sondern auch an Regeln. Regelsysteme müssen auch menschenrechtskonform sein und können auch die Menschenrechte verletzen. Und das steht schon in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Sie sehen hier den relevanten Paragraphen. Und daraus könnte man dann dieses Argument aufbauen, dass also die bestehenden Regeln der Weltwirtschaft, so wie sie jetzt sind, massiv die Menschenrechte verletzen. So wie sie jetzt ausgeformt worden sind, wird die Situation schlechter. Jedenfalls die Armut bleibt bestehen. Ein alternatives Design dieser selben Regeln ist möglich, wo die Armut sich dramatisch verringern würde. Also ist ein Regelsystem, was vermeidbarerweise die Armut perpetuiert, menschenrechtsverletzend. Jetzt ist die Frage der Verantwortung. Wer hat Verantwortung dafür, dass die Regeln so aufgebaut sind, wie sie jetzt aufgebaut sind? Und etwas konstruktiver gesprochen, wer hat Verantwortung dafür, diese Regeln so zu verändern, dass sie menschenrechtskonform sind? Das sind in erster Linie, glaube ich, die Regierungen der reichen und mächtigen Länder, auch jetzt China mit eingeschlossen, aber natürlich auch wir hier in Deutschland, in der EU und so weiter. Und das könnte man so begründen: Wer ohne hinreichend kompensierende Reform- oder Schutzanstrengungen aktiv an der Gestaltung oder Durchsetzung vorhersehbar menschenrechtsverletzender Regeln mitwirkt, verletzt dadurch die Menschenrechte. Also das Bild würde dann so weitergehen, dass man sagt, die Regierungen der mächtigsten Länder, unsere eigene eingeschlossen, sind verantwortlich für die genaue Ausformung der Regeln, die, wie vorhin gezeigt, die Armut verschärfen. Und sie sind es auch, die die Verantwortung in erster Linie dafür tragen, diese Regeln so abzuändern, dass sie sich weniger armutsverschärfend auswirken würden. Also der zweite Argumentationsschritt wäre dann, wie angedeutet, also die Verantwortung für die Ausformung der Regeln der Weltwirtschaft in erster Linie den Regierungen der mächtigen Länder anzulasten. Eine kurze Bemerkung zum Begriff der Gerechtigkeit und wie der mit den Menschenrechten zusammenhängt. Es wird immer wieder gesagt, und auch zu Recht, glaube ich, dass wir im Moment durch interkulturelle Diversität in der Welt noch nicht in der Lage sind, eine Gerechtigkeitstheorie für die Welt als Ganze aufzubauen, die konsensfähig wäre, wo jeder sagen würde, in verschiedenen Kulturen und so weiter, ja, das ist die vernünftige Gerechtigkeitstheorie. Trotzdem, glaube ich, haben wir zumindest ein Versatzstück, ein wichtiges Stück einer solchen Gerechtigkeitstheorie, das heute schon konsensfähig ist, und zwar das der Menschenrechte. Und auf das habe ich mich ja auch bisher bezogen. Die Menschenrechte sollten hier eng aufgefasst werden, was im wirtschaftlichen Bereich heißt, dass es wirklich nur um absolute Armut geht. Und wiederum, daran habe ich mich gehalten. Und dann zwei weitere Sachen sollte man ausschließen aus diesem Kern einer globalen Gerechtigkeitstheorie, der heute schon konsensfähig ist. Nämlich einerseits sollte man ausschließen die Forderung, dass diese Menschenrechte auch verrechtlicht werden müssen, dass also jedes Land zum Beispiel eine Verfassung haben muss oder Gesetze, die diese Menschenrechte festschreiben. Es reicht, dass die Menschen dieser Länder sicheren Zugang zu den Objekten, zu den Gegenständen ihrer Menschenrechte haben. Und zweitens sollte man sich nicht dazu verpflichten, auch positive Pflichten anzuerkennen, also sogenannte Pflichten zu befördern, die Menschenrechte zu befördern, sondern einfach nur sagen, wir haben eine ganz hochrangige Pflicht, die Menschenrechte nicht zu verletzen. Und wiederum macht das Enge dieser Konzeption diese Menschenrechte oder dieses Menschenrechtsversatzstück innerhalb einer Gerechtigkeitstheorie sehr viel konsensusfähiger. Also wenn du ganz minimal sagst, wir wissen noch nicht, wie eine globale Theorie der Gerechtigkeit aussehen mag, wir haben noch nichts, was konsensusfähig sein könnte für die ganze Welt, aber eines wissen wir schon, nämlich dass mindestens mal die Menschenrechte erfüllt sein müssen von irgendwelchen Regeln, die wir der Welt als Ganze auferlegen wollen. Die Menschenrechte müssen erfüllt sein, und das heißt nur, die Menschen müssen, soweit es irgend möglich ist, sicheren Zugang haben zu den Gegenständen ihrer Menschenrechte, überall in der Welt, sofern man das durch Einrichtung der Regeln auf globaler Ebene tun kann. Nun kommt es zu Ihnen, die Sie ja freundlicherweise gekommen sind, und die Verantwortung natürlich für das, was unsere Regierungen in unserem Namen tun, liegt wiederum bei uns. Wir sind es, die diese Regierungen bestimmen, die diese Regierung wählen und auch auf sie sehr großen Einfluss haben. Dadurch, dass wir bestimmte Sachen fordern, uns für bestimmte Sachen stark machen, auch mal auf die Straße gehen und demonstrieren und so weiter. Und die Regierungen kümmern sich, wenn sie gewählt und wiedergewählt werden wollen, um die Dinge, um die wir uns kümmern, die uns sorgen, die uns bewegen. Also, wiederum der Gedanke, dass wer ohne hinreichend kompensierende Reform- oder Schutzanstrengungen eine ungerechte Politik seiner Regierung unterstützt oder duldet, dadurch mitverantwortlich wird für diese ungerechte Politik. Die Weltwirtschaftsregeln bilden sich heraus durch Verhandlungen unter den mächtigsten Regierungen, die je versuchen, so viel wie möglich für ihre Firmen, für ihre Bürger herauszuholen. Und dabei ergibt sich dann, ohne dass irgendjemand das besonders intendiert, eine Wirtschaftsordnung, die für die Starken vorteilhaft und für die Schwachen oftmals oder mit Sicherheit sehr nachteilhaft ist und ihre Menschenrechte halt nicht erfüllt. Wir dulden das als Bürger. Wir tun nichts daran, uns ist das Recht. Und wir sind eigentlich ganz froh darüber, dass unsere Regierung mit Elan unsere Interessen bei diesen internationalen Verhandlungen vertritt. Und dadurch werden wir eben mitverantwortlich dafür, für das Resultat, für diese Regeln, für diese Menschenrechtsverletzungen, die durch diese Regeln ausgelöst werden. Jetzt will ich Ihnen zum Schluss noch zwei Punkte zum Behalten geben. Sie können sich das nicht alles merken, obwohl Sie natürlich diesen PowerPoint sehr gerne haben möchten, also dürfen, wenn Sie ihn haben wollen. Aber hier sind zwei Punkte, die Sie vielleicht erinnern können an diesem Vortrag und die, glaube ich, die wichtigsten sind, die Sie wissen müssen, wenn Sie das Thema Welthunger verstehen wollen. Der erste Punkt ist, dass schon immer zwar eine Mehrheit der Menschen in bitterer Armut gelebt hat. Das wird auch immer oft so gesagt, um das Thema vom Tisch zu wischen. Ach, das ist doch eine alte Kamelle, es gab doch immer viele arme Leute und so weiter. Was neu ist, ist die leichte Vermeidbarkeit der Armut. Und das kann man so ausdrücken, als ein groteskes Missverhältnis zwischen dem menschlichen und dem ökonomischen Ausmaß des Armutsproblems. Ich habe Ihnen gezeigt, ein Drittel aller menschlichen Todesfälle sind armutsbedingt, über ein Drittel aller menschlichen Gesundheitsdefizite sind armutsbedingt. Und trotzdem ist das, was den Armen an Einkommen fehlt, um die absolute Armut zu überwinden, kaum mal 1% des globalen Sozialprodukts, kaum mal 1% des Welteinkommens. Also für völlig triviale Vorteile haben wir die Weltordnung so eingerichtet, zu unseren Gunsten so eingerichtet, dass wir eine sehr große Anzahl von Menschen, Milliarden von Menschen, daran hindern, auch nur ihre elementarsten Bedürfnisse zu erfüllen. Der zweite Punkt, der zweite Punkt ist ein Punkt, der damit zu tun hat, was man jetzt an der Armut tun kann. Es gibt ja unendlich viele Leute, also nicht unendlich viele, aber viele, viele tausend Leute, die sich an der Bekämpfung der Armut dem gewidmet haben und eigentlich nichts anderes tun. Es gibt also Ärzte in den Ländern der sogenannten Dritten Welt, die dort arbeiten. Es gibt Leute, wie auch Sie, Frau Wiezorek-Zoll, die sich dafür 11 Jahre sehr, sehr tapfer eingesetzt haben. Und man fragt sich, wie kann es sein, dass tausende von Leuten so viel tun, gegen die Armut und dass sie trotzdem immer wieder da ist und eigentlich sogar noch schlimmer wird. Und da kommt wieder diese Banalität des Bösen ins Spiel, dass nämlich ein paar Leute, die wirtschaftliche Entscheidungen irgendwo treffen, ein paar Politiker, vielleicht ein paar Konzernchefs, mit diesen Entscheidungen, wo sie gar nichts Böses im Schilde führen, sondern nur versuchen, besser abzuschneiden als die Konkurrenzfirma, ein bisschen Gewinn für die Aktionäre zu machen oder für das Land einen wirtschaftlichen Vorteil zu erringen, durch solche kleinen Entscheidungen viel mehr kaputt machen, als 1000 Ärzte in der Dritten Welt wieder richten können. Also diese banalen Entscheidungen, die ganz im zentralen Bereich unseres Weltwirtschaftssystems getroffen werden, diese Entscheidungen müssen vom Armutsproblem informiert werden sozusagen. Das Armutsproblem muss zentral dort eingebracht werden, und nicht nur am Rande bekämpft werden. Also ich stelle mir das so vor, das Armutsproblem wird durch einen großen Wind ausgelöst sozusagen, der von unserer Weltwirtschaftsordnung ausgeht. Und wir müssen diesen Wind nicht immer bekämpfen, sozusagen gegen anpusten mit 1000 Leuten, sondern müssen versuchen, diesen Wind abzustellen. Und dadurch, also es geht jetzt nicht darum, durch Entwicklungshilfe zum Beispiel oder durch NGOs, alles gute Sachen, die Armut zu bekämpfen, dort wo sie auftritt, sondern es geht darum, die Ursachen der Armut zu beseitigen, die Armut an der Wurzel zu packen. Und das heißt also, dass wir bei den fundamentalen Regeln unseres globalen institutionellen Systems ansetzen müssen und dort Armutsbeseitigung als eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Aufgabe dieser Regeln einbringen müssen. Vielen Dank.